Ja, heute ist Ewigkeitssonntag und deswegen habe ich einen Bibeltext ausgesucht, der auch mit der Ewigkeit zu tun hat. Und es ist extra gesagt worden, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich glaube, am Ewigkeitssonntag, da sind viele, die traurig sind, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie vielleicht den einen oder anderen geliebten Menschen verloren haben. Und ja, wo ist der jetzt? Da ist nur ein dunkles Loch, da ist keine Hoffnung mehr. Werde ich den jemals wiedersehen? Nö, kann nicht sein. Also in China heißt, ist zum Beispiel das Wort für Tod eben ewiges Verabschieden. Aber das sind die Menschen, die keine Hoffnung haben. Für uns gibt es ein Wort der Hoffnung. Und das hat der Paulus hier geschrieben. Ich denke, aus dem ganzen Zusammenhang können wir sehen, dass er, als er in der kurzen Zeit in Thessalonich das Evangelium verkündigt hat, da hat er auch schon über diese Themen gesprochen. Über die Entrückung, über den Tod, über die Auferstehung, über den Tag des Herrn. All die Sachen hatte er ihnen schon gesagt, nur es gab da einige Missverständnisse und die dachten, wenn mein geliebter Mann oder ich weiß nicht wer jetzt gestorben ist, dann hat er es ja verpasst oder ich habe es verpasst. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung, wir werden in Ewigkeit doch nicht beieinander sein. Und das hat die Leute belastet und jetzt schreibt Paulus nochmal zwei Briefe eigentlich, um diese Thematik abzuklären. Die Erwartung der Entrückung, das soll heute mal mein Thema sein. Man kann auch eigentlich sagen, die Entrückung. Aber was tun wir in Erwartung der Entrückung? Das ist ja nicht einfach nur ein theologisches Thema, wo Leute sich Gedanken machen und jeder hat seine eigene Meinung und der eine hat die Meinung und der andere die andere. Und im Prinzip hat das mit dem Leben nichts zu tun. Das ist ja oft unsere Vorstellung von dieser Thematik. Nein, deswegen habe ich auch den Text nicht im Kapitel 4 enden lassen, sondern im Kapitel 5, da kommt dann sozusagen die Anwendung, was hat das mit mir zu tun, mit unserem Leben jetzt. Wir wollen zuerst mal gucken über den Ablauf der Entrückung, so habe ich das jetzt mal genannt. Die liebe Kerstin hat das eben schon gelesen. Und ich will das mal an dem, das steht dann im Ende von Kapitel 4, also ab den Versen 15 bis 18, da ist sozusagen der Ablauf geschildert. Also es wird ein Befehl kommen, steht nicht von hier dabei, zumindest im Luthertext nicht von wem, aber kann nur eigentlich von Gott sein, denn der hat die Sache in der Hand. Dann wird die Stimme eines Erzengels ertönen und die Posaune Gottes. Was davor und danach ist Gottes Sache. Wir werden es mitkriegen, die wir an Jesus Christus glauben. Wenn das geschieht, dann wird Christus herabkommen vom Himmel, der Erde entgegen. Wer kriegt das mit? Steht hier nicht so genau, aber ich vermute mal, dass es alle irgendwie mitkriegen. Christus kommt herab vom Himmel, aber was geschieht dann? Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also die, die schon an Christus geglaubt haben, in ihm gelebt haben, mit ihm gelebt haben in ihrem Leben und verstorben sind, die werden dann als erstes auferstehen. Auch in 1. Korinther ist davon die Rede, von der ersten Auferstehung. Und dann? Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Also, erst die Toten, die an Christus gläubig sind, werden auferstehen und danach wir noch Lebenden werden zugleich mit ihnen entrückt. Also der Paulus geht diesem Text nach davon aus, dass er dabei sein wird. Wir, die wir noch leben. Das heißt, der rechnet damit, das ist ganz bald, das ist noch in meiner Lebzeit. Wir wissen alle, Paulus hat es nicht erlebt, sonst wären wir heute nicht mehr hier. Aber ich glaube, diese Hoffnung, die hat in seinem Leben viele, viele Auswirkungen gehabt und ihn zum Beispiel so mutig gemacht, für das Evangelium zu arbeiten und ihn immer vorangetrieben, dass noch mehr Leute dazukommen sollen. Und was geschieht dann? Auf den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Wir werden mit Christus, ja, also ehe seine Füße sozusagen die Erde berühren, werden wir mit ihm zusammen sein. Jesus selber hat ein Beispiel erzählt, ein Gleichnis, wo er gesagt hat, dass er der Bräutigam ist, der seine Braut zu sich holt. Und wenn er seine Braut zu sich holt, dann ist sozusagen die Ehe geschlossen, dann sind die für immer zusammen. Und das ist das, auf das wir zugehen. Wir sollen die wunderbar geschmückte, heilige Braut sein, die Jesus dann zu sich holen kann und die dann immer bei ihm sein wird. Bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist unsere Zukunftserwartung. Ich weiß nicht, wie oft wir uns das vor Augen halten. Die Bibel spricht an einer Stelle davon, dass wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird dieses Ereignis geschehen. Und deswegen, was sollen wir nun damit anfangen? Was bedeutet das für uns? Da gehe ich hinterher noch drauf ein. Erst will ich mal noch auf den Vers in Kapitel 5, Vers 1 eingehen. Da ist von Zeiten und Stunden die Rede. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. In Klammern, weil ich euch das ja alles schon erzählt habe und gesagt habe. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Hier ist von einem anderen Ereignis die Rede, finde ich, und finden eigentlich auch viele. Wir haben eben erzählt, gesprochen von der Entrückung. Christus, der himmlische Bräutigam, kommt, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich zu holen. Ein freudiges Ereignis, ein schönes Ereignis. Etwas, wo man drauf zuleben kann, was uns Hoffnung gibt. Aber dann ist da auch noch dieses andere, wo die Bibel in vielen Stellen auch von spricht, der Tag des Herrn. Und da wird, wenn man die vergleicht, diese Ausdrücke, der Tag des Herrn und wie das beschrieben ist, dann ist das ein ganz anderes Ereignis. Der Tag des Herrn, Christus kommt zum Gericht über die Feinde Gottes, hier in unserem Vers steht es, die in der Finsternis leben. Also es gibt Menschen, wie wir, wie die Gemeinde, die sind Kinder des Lichts. Und es gibt andere Menschen, die in der Finsternis leben, in der Hoffnungslosigkeit, in der Sünde, abgewandt von Gott. Die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Kinder der Finsternis. Die Gemeinde in Thessalonich hat Verfolgung erlebt. Die Leute, die sie verfolgt haben, die Finsternis, die Kinder der Finsternis. Und für die kommt Jesus eben nicht, um sie zu retten, als das Heil, als die Freude. Für die kommt Jesus als der, der richten wird. Wenn wir dann noch mal ein bisschen weiter gucken in 2. Thessalonicher 2, da wird mehr geschildert über den Tag des Herrn. Und da steht, dass die Leute sich nicht irritieren lassen sollen von dem, was andere sagen. Es steht, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und dann steht auch, also dieser Sohn des Verderbens, dieser Böse, das Böse oder der Böse, der absolut Böse, der Antichrist. Und der wird dann erst kommen, wenn das, was ihn jetzt aufhält, weg ist. Das, was ist das denn, was den Antichristen jetzt aufhält? Eine spannende Frage, gell? Viele und ich auch verstehen es so, dass es die Gemeinde ist, der Heilige Geist in uns, der verhindert, dass alles auf der Welt noch mehr ins Böse abgleitet. Es sind antichristliche Strömungen, schon von der Zeit der Bibel her, von der Urchristenheit her im Gange. Im Johannesevangelium lesen wir davon und in vielen auch in der Offenbarung. Es sind antichristliche Strömungen im Gange, aber der Böse als weltweiter Herrscher, der ist erst dann möglich, oder dem seine Herrschaft ist erst dann möglich, wenn das, was ihn aufhält, weg ist, wenn die Gemeinde Christi weg ist. Und dieser Tag des Herrn, da kommt Christus mit den vielen Heiligen. Und wenn wir eben gesagt haben, er ist nicht auf die Erde gekommen, sondern die Gemeinde wurde ihm entgegengerückt in der Luft, dann heißt es bei dem Tag des Herrn, dass er mit seinen vielen tausend Heiligen zusammenkommt und seine Füße auf dem Ölberg stehen werden und er dann das Gericht vollziehen wird an den Bösen. Also das sind Zeiten und Stunden. Es sind unterschiedliche Ereignisse, die uns noch erwarten. Und es gibt unterschiedliche Verständnisse oder Thesen, wie viel Zeit und welche Ereignisse dazwischen liegen. Ich habe jetzt eben schon mal das, was ich aus der Bibel als richtig erkenne, weil es eben auch im Thessalonicher Brief, im zweiten Thessalonicher, so deutlich ausgesagt ist. Das habe ich schon mal so ein bisschen eingefügt. Ich verstehe es so, dass da schon noch eine Zeit dazwischen sein wird. Ich gehe davon aus, dass es entweder 3,5 oder 7 Jahre sind, die Zeit des Antichristen eben. Manche denken, es kommt auch Schlag auf Schlag. Also erst werden die Gemeinde entrückt und dann kommt das andere sofort danach. Jedenfalls, eins ist sicher. Ich wünsche mir, dass ich das Zweite, sage ich jetzt mal so, nicht erleben muss, weil ich bei der ersten Tour dabei bin, bei der Entrückung. Welche Bedeutung hat die Entrückung für uns? Es ist ja nicht einfach nur eine theologische Gedankenvorstellung, sondern das soll ja uns heute betreffen. Ich denke, da ist dieses Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, für uns eine gute Hilfe, das sozusagen anzuwenden auf unser Leben. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Kapitel 4, 18. Im Prinzip, ihr Leute, ihr als Gemeinde, ihr habt es erlebt, ihr erlebt Verfolgung, ihr erlebt, dass manche von euren Lieben schon gestorben sind. Ich weiß nicht, vielleicht waren die auch umgebracht worden, kann auch sein. Oder natürlich gestorben, kann auch sein. Egal, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Die Entrückung ist nicht zum Christen Angst machen, sondern die Entrückung oder das Wissen über die Entrückung ist zum Trost für die Gemeinde geschrieben. Das ist gute Nachricht, nicht erschreckende Nachricht. Und ich denke, wenn wir da nicht drüber reden, dann enthalten wir den Christen etwas vor, was gut ist. Lebt als Kinder des Lichts. Also im Prinzip, hier ist ja dieser Gegensatz dargestellt. Das sind die Kinder der Finsternis, die Angst haben vor dem Tag des Herrn. Ist interessant. Oder die denken, es ist ja gar nichts, es gibt alles gar nicht. Das sind auch welche. Aber die das dann irgendwann erleben müssen. Und dann sind da die Kinder des Lichts. Die zu Jesus gehören. Wir. Sag ich jetzt mal so. Wir sollen dann auch so leben, wie es eben am Tag, wie man am Tag lebt. Am Tag tut man seine Arbeit. Das heißt, für Christus unterwegs sein, dazu, wie Paulus, alle Kraft dafür einsetzen, dass noch mehr Leute zum Glauben kommen. Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts, da tut man nichts, was lichtscheu ist, was nicht ans Licht Gottes kommen darf. Das ist ein Leben in der Heiligung. Die Braut, ich meine, wir sind alle schon ein bisschen länger drüber, aber vielleicht erinnert man sich noch, wenn man als Braut sich auf die Hochzeit vorbereitet, das ist doch was Schönes, da versucht man doch, das also so schön wie möglich zu sein. Und das erwartet Jesus von uns, dass wir eben als Braut uns vorbereiten, in Heiligkeit leben, in Reinheit leben, am Tage leben, so dass wir gesehen werden können, auch von den anderen Menschen. Wachsam und nüchtern sein und allzeit bereit. Allzeit bereit ist ja der berühmte Pfadfinderruf, aber allzeit bereit wofür? Dass Jesus jederzeit kommen kann. Oder da heißt es zum Beispiel, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn für das Gericht, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Also im Prinzip jederzeit bereit sein. Ob im Leben oder nachts, wenn wir schlafen, wir müssen uns auch keine Sorgen machen, wenn wir seine Kinder sind. Jetzt hat er mich doch schlafend erwischt. Macht nichts. Selbst die schon tot sind, können es noch mitkriegen. Also von daher, Schlaf ist gar kein Thema. Aber nicht der geistliche Schlaf, sondern der menschliche, der physische Schlaf. Wir sollen ausgerüstet sein mit Glauben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ausgerüstet mit Glauben, mit Liebe und mit der Hoffnung auf das Heil. Wir sollen das wirklich glauben, wenn Jesus kommt, das ist nicht schlimm, das ist das Schönste, das ist das, wo ich eigentlich drauf warte. Und das ist mein Heil, das ist meine Erwartung, meine Rettung. Und mit Liebe zu den Gläubigen, wir sind ja dann ein Leib. Und zu den Ungläubigen, dass sie gerettet werden. Denn das ist ja, wenn die volle Zahl, ich weiß nicht, was für eine Zahl Jesus sich vorgenommen hat, aber wenn die volle Zahl da zusammenkommt, dann geht's los. Ausgerüstet mit Glauben. Ich weiß nicht, wie viele von uns das glauben, dass Jesus bald kommt. Dass ich jederzeit bereit sein soll. Mit Liebe zu Jesus. Ja, wie die Braut halt sich freut auf ihren Bräutigam. Und mit der Hoffnung auf das Heil. In allem tun und lassen, mit ihm zusammenleben. Können wir das? Tun wir das? Also ich meine, wir haben eben in dem Lied gesungen, Großes wird groß, Kleines wird klein. Wie viel Kleines ist bei uns in unseren Augen groß? Wie viel, was für die Ewigkeit überhaupt nicht zählt, ist uns im Leben so wichtig? Und wie viel, was in der Ewigkeit wirklich groß wäre, wirklich wichtig wäre, finden wir dann keine Zeit mehr zu. Die Anbetung Gottes, Menschen zu retten oder selbst die Bibel zu lesen und in der Heiligung sich zu üben. Das sind die großen Dinge. Da findet man manchmal dann keine Zeit für vor lauter sich vergnügen und hier Fitness und da, ich weiß nicht, Erfolg oder sonst was. Das ist ja alles gar nicht schlecht, aber was ist groß und was ist klein? Ich müsste vielleicht ein bisschen mehr für die Fitness tun, aber egal. Es ist wichtig zu sehen, sind die großen, wichtigen Dinge im Leben und was sind die kleinen, die man, wenn man übrig Zeit hat, vielleicht auch noch machen kann, aber sonst nicht wirklich die großen Dinge sind. In allem Tun und Lassen mit ihm zusammenleben. Ob wir schlafen oder wachen, ob wir arbeiten oder was wir tun, entspannen. Hier wäre jetzt die Stelle wieder zum Fotografieren und dann zu Hause nochmal drüber nachdenken. Aber ihr könnt es auch so haben. Ja, ich glaube, bei uns wird selten über die Entrückung gepredigt. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Und wenn schon, dann ist es eher mehr so was Beklemmendes, irgendwas Angsteinflößendes. Aber Gottes Idee ist nicht, dass die Entrückung uns Angst macht, weil wir dann das nicht mehr überblicken können, was dann später kommt, sondern die Entrückung soll uns ermutigen und wir sollen uns auch damit gegenseitig ermutigen. Auch gerade in unserer Zeit, wo überall Krieg ist, wo es in der Welt so rund geht und man wirklich nicht weiß, wie lang macht's die Erde noch. Ich denke, das ist nochmal ein Grund mehr, es als bald zu erwarten. Seid wachsam und nüchtern, alle Zeit bereit. Und tröstet euch gegenseitig. Angesichts dieser Welt, dieser angsteinflößenden Situation, also wir wissen ja gar nicht, wann der Krieg auch uns betrifft. Und wir denken manchmal, alles ist aus den Fugen geraten und Gott hat den Überblick verloren. Nee, das hat er nicht. Und er weiß, die Seinen zu retten vor dem künftigen Zorn. Glauben wir das? Und ich denke, diese positive Ewigkeitserwartung, die gibt uns auch Kraft hier im Leben. Ja, uns anders mit Tod und Ewigkeit auseinanderzusetzen als andere Menschen. Weil wir eben diese Zukunftshoffnung haben. Weil wir auf den Bräutigam warten und nicht auf das Ende der Welt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gedanken des Segens und der Liebe hast, dass du kommst als der, der uns retten will vor dem Zorn, vor dem Tod. Danke dir, dass du die Macht hast, unsere Geliebten, die schon zuerst gestorben sind, wieder aufzuerwecken. Dass du Macht hast, uns mit ihnen zusammen zu dir zu holen in deine Herrlichkeit. Danke, dass wir eine positive Zukunft erwarten, weil du der Herr bist. Weil du unser Bräutigam bist, der uns zu sich nimmt, dass wir für alle Zeit mit dir zusammen sein werden. Ja, du willst es sogar mit dir herrschen lassen auf deinem Thron. Herr, ich danke dir für diese wunderbaren Zusagen und ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, alle Zeit bereit zu sein für dich und für dein Kommen. Amen.